Also Smart Glasses sind natürlich ein total spannendes Feld und im Moment ein Riesenhype ja irgendwie auch darum, ein Riesengeschäft, wo viel investiert wird. Auch da gucken wir, wo macht es Sinn, vielleicht Partnerschaften zu haben, gucken, wie es sich entwickelt. Wir sehen steigende Absatzzahlen. Also wir verkaufen auch ne, die Ray-Ban Meta. Wir sehen steigenden Absatz, aber jetzt nicht in Bezug auf alle unsere Kunden. Also es ist nicht so, dass das plötzlich 50% unserer Kunden nachfragen. Trotzdem ist es wie, also ist das ein Feld wie andere Felder auch, wo man halt einen Blick drauf haben muss, wo man drauf guckt und sagt, okay, wird das irgendwann etwas Disruptives zum Beispiel? Das sind aber nicht nur technische Entwicklungen, ne? Also es gibt zum Beispiel, die irgendwann, muss man sich immer fragen, gibt es mal irgendeine Lösung dafür, dass man gar keinen Sehverlust mehr hat in irgendeiner Form? Da gibt es Tropfen, die vielleicht mal für einen Tag wirken können oder so. Das ist aber aktuell alles nichts, was irgendwie einen Entwicklungsstand hat, wo man sagt, ja, das wird demnächst jeder Bürger in Europa machen. Trotzdem müssen wir natürlich da drauf gucken, weil das halt wichtig für die Zukunft ist.
Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Diese Episode hat schon beim Ankommen begonnen, denn im neuen Headquarter von Viermann in Hamburg durfte ich die komplette Viermann Experience erleben. Familiengeschichte, inklusive Hörtest, Iris-Scan und virtueller Brillenanprobe. Alles war dabei. Und genau in diesem Umfeld habe ich mich mit Katja Groß, Vorständin bei Viermann, unterhalten. Ein Gespräch, das eindrucksvoll zeigt, wie Innovation, Technologie und Kundenerlebnis hier zusammenkommen. Denn wir haben über die Rolle Deutschlands gesprochen, über die Qualität Made in Germany und über das Geschäftsmodell von Viermann heute und morgen. Wir haben einen spannenden Einblick bekommen in die Kultur von Viermann und den Spirit und in die Vision 2035. Ein Gespräch, das wirklich meiner Meinung nach aufzeigt, wie Traditionsunternehmen mit klarer Haltung und mutigen Schritten und einer inspirierenden Vision die Zukunft gestalten können. Viel Spaß bei der Folge. Los geht's. Moin Katja.
Ja, moin Sven.
Ich freue mich, dass du da bist, in euren neuen Räumlichkeiten.
Ja, ich freue mich auch, dass du uns hier besuchst.
Ja, total inspirierend. Kommen wir vielleicht gleich im Podcast nochmal ein bisschen näher dazu. Damit ich die Zuhörer direkt gut kennenlerne, stell dich doch mal in 2, 3 Sätzen vor.
Ja, also ich glaube, wenn ich über mich persönlich was sagen sollte, bin ich so eine ausgewogene Mischung aus Herz und Verstand. Also auf der einen Seite mit Herz Personalerin und von der Ausbildung auch Psychologin, also sehr neugierig auf Menschen. Und was mich immer so ein bisschen angetrieben hat, war Menschen zu helfen, zu wachsen. Und auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, viele Menschen, die auch sagen würden, ich bin auch recht nüchtern norddeutsch. Na, also insofern, glaube ich, bringe ich eine ganz gute Mischung mit.
Wie bist du selber zu Viermann gekommen, beziehungsweise deine jetzige Position?
Also ich habe tatsächlich nach meinem Studium, es war damals gar nicht so einfach als Psychologe einen Job zu finden, Ich habe richtig viele Bewerbungen geschrieben. Ich hatte keine Ahnung über Viermann tatsächlich. Also ich war selber keine Brillenträgerin und habe die Bewerbung geschrieben und ich habe tatsächlich ungefähr 2 Minuten von der Zentrale entfernt gewohnt, ohne es zu wissen. Und bin dann darüber gelaufen, habe mein Vorstellungsgespräch gehabt und es hat geklappt.
Was du genau machst, kommen wir gleich nochmal zu und auch rund um Viermann. Wir haben ja immer das Kennenlernspiel Two Truth and One Lie. Drei Anekdoten aus deinem Leben, wovon eine gelogen ist, um dich so ein bisschen auf die etwas andere Art und Weise kennenzulernen. Welche 3 Geschichten hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe dir 3 Geschichten mitgebracht, die eigentlich mit meinem Werdegang und meiner Ausbildung zu tun haben. Also, wie bin ich eigentlich zur Psychologie gekommen, sozusagen, ist die erste Geschichte. Ich habe eine Tante, die Psychotherapeutin war und die sehr unkonventionell schon immer war und ist. Und die hat mich ein Stück weit einfach dazu inspiriert, mich zumindest für dieses Studium zu interessieren. Und ja, das hat mich am Ende zum Studium gebracht. Die zweite Geschichte hängt möglicherweise eng damit zusammen. Ich war vielleicht so 12, 13, 14, bei uns zu Hause haben immer so Küchengespräche stattgefunden, wenn es um was ging. Und das war ein Gespräch mit meinen Eltern darüber, was ich denn mal werden könnte oder sollte. Da waren sie eher so die klassischen Dinge, also Juristin, Ärztin und so weiter. Und die Quintessenz am Ende war, dass meine Mutter gesagt hat, du kannst alles machen, nur nicht Psychologie studieren, weil die haben alle selber irgendwie einen an der Klatsche. Wenn, mach das über die Medizin. Ich fürchte, das hat es vielleicht ein bisschen verstärkt, also den Wunsch, das dann doch zu machen. Und die dritte Geschichte hängt auch damit zusammen, als ich bei vielen Mal angefangen habe, wurde mir sehr deutlich gesagt, dass hier eigentlich vor allen Dingen die Optiker das Sagen haben. Und dass Günther Vielmann mal alle Pädagogen und Psychologen rausgeschmissen hat. Das heißt, die allerersten Jahre habe ich eher versucht, nicht so viel darüber zu sprechen, was eigentlich meine Ausbildung ist und lieber so, was ich allgemein mache sozusagen.
Oh, spannend, ey. Oh, wenn ich tippen müsste, drei könnte ich, ich fände es lustig, ich könnte es mir vorstellen, aber ich tippe auf eins, dass es die Lüge ist, mit die Geschichte mit der Tante. Ich glaube, die anderen kann ich mir ganz gut vorstellen. Wir lösen am Ende auf,
okay,
was die Lüge war. Lass uns ein bisschen ins Thema einsteigen, bevor wir sozusagen den Fokus auf euch bei Vielmann setzen. Lass uns mal das bisschen größere Bild aufmachen. Wirtschaftsversprechen Deutschland beschäftigt sich ja sehr stark auch mit den Gegebenheiten in Deutschland, dem Wirtschaftsstandort. Wenn ich dich jetzt frage, wie blickst du gerade auf die Polykrisen, die wir da draußen haben, auf der anderen Seite die vielen Chancen, die sich in unterschiedlichen Bereichen ein Stück weit auch auftun. Wie ist dein persönlicher Blick gerade auf den Wirtschaftsstandort Deutschland?
Also ich muss mal ganz persönlich im Moment sagen, dass ich finde, dass Deutschland nach wie vor ein sehr lebenswertes Land ist. So, also im Durchschnitt über alles, Sicherheit, Klima, Bildung, auch Wirtschaft und Gesellschaft, finde ich, kann man hier noch sehr gut leben. Mhm. Wenn ich also insbesondere als Vorständin auf die Entwicklung der letzten Jahre in der Wirtschaft gucke, muss ich sagen, dass die Herausforderungen halt groß sind, dass aus meiner Sicht sehr viel auf die Unternehmen abgewälzt wurde auch in den letzten Jahren. Also sei das irgendwie Mindestlohn, Corona-Prämie, Inflationsausgleichprämie und so weiter. Also viel Verantwortung übergeben von der Politik einerseits. Und ich erlebe das auch von Mitarbeitenden andererseits. Werden hohe Ansprüche daran gestellt, was der Arbeitgeber heute alles so für die Mitarbeiter zu tun und zu leisten hat. Und das ist so die eine Sache, die vielleicht dann okay wäre, wenn es nicht gleichzeitig wenig gute Rahmenbedingungen dafür gäbe. Also sehr viel Regulatorik, finde ich, die halt zu beachten ist. Wenig Flexibilität in bestimmten Dingen, gerade im Fachkräftemangel, wenig Unterstützung dabei, dann auch Fachkräfte tatsächlich in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Da würde ich mir ja mehr Unterstützung dann zumindest wünschen.
Du hast einige Themen angesprochen, du sagst, was ist eigentlich das Thema, wo du selber auch sagst, das ist gerade die im Standort oder am Standort Deutschland die größte Herausforderung. Wir haben, ich mache mal fünf zur Auswahl, geopolitische Situation, also wir haben sehr volatile Märkte insgesamt. Wir haben das Thema demografischen Wandel, sowohl Fachkräftemangel, was Nachbesetzung angeht, aber auch natürlich älter werdende Belegschaft. Wir haben das Thema Digitalisierung, ja, technologischer Fortschritt. Und auf anderer Seite haben wir noch so Sachen wie Klimawandel oder am Ende des Tages der deutsche Apparat, ja, Bürokratie, Regulatorik. Was macht es für euch auch als ein produzierendes Gewerbe momentan am schwersten? Oder kann man das überhaupt noch sagen?
Ich finde, von den Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast, vieles hängt ja miteinander zusammen in irgendeiner
Viele sind
Form.
Auch absolut. Ne,
so, also die Frage ist ja, wenn ich Fachkräftemangel habe und Schwierigkeiten, Fachkräfte zu finden, was kann ich durch Digitalisierung zum Beispiel ersetzen? Das ist trotzdem eine große Herausforderung. Also ich sehe im Moment die große Herausforderung, durch Digitalisierung nicht nur Zusatzkosten sozusagen zu produzieren und zusätzliche Arbeit, sondern wirklich den Mehrwert zum Beispiel daraus zu generieren. Das ist eine Herausforderung, da wir uns auf jeden Fall stellen müssen. Und ansonsten, ja, wir müssen uns als attraktiver Arbeitgeber aufstellen. Und wir haben eben tatsächlich quasi noch ein Gewerbe, wo sehr viel über die Menschen halt geht. Ne? Also das Allermeiste, was am Brillenverkauf oder an der Hörgeräteanpassung ist, wird eben von Menschen gemacht. In der Produktion sowieso braucht es sehr viele helfende Hände. Das heißt, da stehen wir auf jeden Fall sicherlich vor der Herausforderung, ausreichend Personal zu bekommen. Wir kriegen das noch ganz gut hin, aber wir müssen uns anstrengen.
Damit wir vielleicht hier auch ein bisschen mehr in den Deep Dive reingehen können, für das Verständnis für alle, die sich vielleicht mit Vielmann noch nicht 1:1 so auseinandergesetzt haben. Wie würdest du das Geschäftsmodell von Vielmann aktuell beschreiben? Was macht es aus? Wie ist es aufgebaut? Gib uns da mal so ein bisschen einen Einblick.
Also grundsätzlich bietet Vielmann ja erstmal Hilfen zum Hören und zum Sehen sozusagen. Also wir verbessern das Leben unserer Kunden, indem wir Brillen, Kontaktlinsen, also Sehhilfen sozusagen anbieten und das Gleiche eben auch fürs Hören, also Hörgeräte anbieten. Und das Geschäftsmodell beruht auf einer ganz krassen Kundenorientierung aus meiner Sicht. Also ne, der Kunden, wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt und die Kundenwünsche. Und das ist sicherlich auch immer die stete Herausforderung, den Kundenwünschen eben zu folgen und entgegenzukommen und sich an der Stelle auch immer ein Stück weiterzuentwickeln. Und das führt uns im Moment, wenn wir jetzt ein Stück in die Zukunft gucken oder in also ein bisschen in die Gegenwart und dann in die Zukunft eben dazu, dass es noch sehr viel mehr Dienstleistungen künftig von Fielmann im Bereich der Augengesundheit und im Bereich der Ohrengesundheit geben wird. Das ist das, wo wir unsere Geschäftsfelder aktuell weiterentwickeln.
Jetzt folgt Werbung. Wer diesen exzellenten Klang dieses Podcasts auch in seinen Büro- und Konferenzräumen vorfinden möchte, der ist mit der Team Connect Bar von Sennheiser genau richtig. Diese All-in-One-Lösung von Sennheiser kombiniert eine 4K Ultra-HD-Kamera mit integrierten Mikrofonen und Lautsprechern und sorgt so für eine herausragende Audio- und Videoqualität in euren Meetings. Wir nutzen es selber hier in unseren Büroräumen, die Technologie, und sind wahnsinnig überzeugt, denn die Einfachheit, per Plug and Play das anzuschließen, die Funktionalität, da wir es mit allen gängigen Plattformen benutzen können, ob jetzt von Teams, Zoom und so weiter und so fort, kein Problem, flexible Nutzungsmöglichkeiten sind hier gegeben und die Qualität ist einzigartig. Daher, wer Lust hat, seine Konferenzräume und Meetings am Ende des Tages auf das nächste Level zu heben, ab auf sennheiser.com, schaut euch die Produkte an und viel Spaß beim Erleben. Und jetzt zurück zum Podcast.
Das ist eigentlich ganz spannend, wenn du das sagst, also auch gerade das Thema, der Kunde ist im absoluten Fokus. Wenn ich dich jetzt fragen würde, der Kunde vor 15 Jahren im Vergleich zu dem Kunden von heute, was macht es tatsächlich heute so herausfordernd oder herausfordernder, mit dem Kunden umzugehen? Sind es die Wünsche des Kunden selber? Ist es die Auswahl, die der Kunde auf einmal hat, weil er einfach viel größeren Zugang auch zu, ich sag mal, Wettbewerbern, anderen Möglichkeiten hat? Wie würdest du sagen, was ist das Komplizierte am Kunden?
Also grundsätzlich ist es erstmal nicht viel kompliziert. Der Kunde hat einen Bedarf und dieser Bedarf muss gedeckt werden. Und das machen wir im Gespräch mit dem Kunden. Also das Problem, was der Kunde sozusagen hat, das ist ja das gleiche wie vor 15 Jahren eigentlich. Wo du sicherlich recht hast mit dem, was du angesprochen hast, ist, Kunden können heute sehr viel mehr vergleichen, können auch Preise sehr viel mehr vergleichen. Das ist etwas, was wir natürlich stets im Blick haben müssen, auch weil wir sagen, wir sind der günstigste Anbieter auf dem Markt. Und dann ist es natürlich so, dass so dass alles heute on demand ist. Also der Anspruch an sofortige Wunscherfüllung sozusagen ist ein ganz anderer geworden. So, dass wir müssen sehr viel schneller werden. Wir können uns nicht leisten, irgendwie 5 Tage zu brauchen, um eine Packung Kontaktlinsen irgendwie zu liefern, weil das bei Amazon halt in einem Tag geht. So, also müssen wir an Geschwindigkeit zum Beispiel deutlich arbeiten. Auch bei Brillen ist die Erwartung schon, also Minimum halt eine Woche, am besten noch schneller. Und da müssen wir dran arbeiten, damit wir die Kundenwünsche dann auch erfüllen.
Ich habe sehr, sehr viel mit den Themen M&A, Partnerbuilding, Buy-Aktivitäten zu tun. Wir waren letztens, haben den Podcast aufgenommen mit Martin Kind, der ja jetzt am Ende seine Organisation mit seinem Sohn zusammen verkauft hat. Und ich fand es ganz spannend, weil er auch meinte, dass ein riesengroßes Thema ist am Ende die technologische Entwicklung, auch gerade so, was es heißt eigentlich Entwicklung in die nächste Akustikstufe als Beispiel zu investieren und dass es da teilweise auch für ihn dann immer schwieriger wurde, gegen Großkonzerne mitzuhalten, weil natürlich irgendwann ist ja die Frage, okay, wie viel muss ich investieren für die nächste Entwicklungsstufe im Vergleich zu, wie lange habe ich eigentlich auch Zeit, ja, bis zur nächsten Entwicklungsstufe ist auch irgendwie wieder, sag mal, Return on Invest zurückzubekommen. Wie nimmst du das gerade wahr, also auch ihr, wenn ihr sagt, okay, die technische Entwicklung, also sowohl was Hörgeräte angeht, wo ihr auch dabei seid, also oder auf der anderen Seite aber auch was die Möglichkeiten angeht, okay, wie kann ich bei einem Menschen, ich sage es mal, einen Iris-Scan oder andere Sachen auch machen? Wie wichtig ist auch technische Entwicklung für ein Haus wie Fielmann?
Also technische Entwicklung war immer für uns ein großes Thema, weil also den Sehbedarf zu ermitteln, den Hörbedarf zu ermitteln und eine gute Lösung dafür zu finden, hängt halt sehr viel mit Technik, insbesondere in der Hörakustik, sehr viel mit Technik zusammen. Wir haben aber schon immer starke Partnerschaften eben auch gehabt. Also es ist schon immer so gewesen, dass wir geguckt haben, was macht Sinn, dass wir selber machen. Wo zum Beispiel in der Medizintechnik haben wir eben starke Partner wie Zeiss zum Beispiel an der Stelle. Und wir haben auch einen eigenen Bereich, der wirklich den Markt scannt. Was sind vielleicht disruptive Dinge? Ne? Also was machen eigentlich gerade Startups? Allein, was wir jetzt mit der Augengesundheit gemacht haben, das haben wir zum Beispiel in ein Startup Okumeda halt selber auch investiert, die das dann vorangetrieben haben, sozusagen das Thema. Insofern würde ich sagen, das ist wichtig, aber es ist nichts, was uns Sorge macht oder was wir jetzt speziell problematisch sehen in irgendeiner Form.
Ich finde das auch gerade interessant, weil du sagst, wir sind eigentlich sehr gut aufgestellt, das hört man ja auch raus, wo man sich Gedanken macht, was ist in der Eigenentwicklung, wo machen wir strategische Partnerschaften, wo machen wir auch vielleicht eine Akquisition, einen passenden Zukauf. Wie wichtig ist das, du hast auch vorhin gesagt, Personal, Digitalisierung, auch so gerade in beiden Bereichen. Was ist eigentlich die große Herausforderung, wenn wir auf die Mitarbeiter von, ich sag mal, in den letzten 5 bis 6 Jahren schauen, auch gerade wenn wir sagen, okay, wo sie sich hinentwickeln müssen in der Zukunft, gerade im Kontext von, ich möchte mal ein Zitat mit reinnehmen von dem lieben Herrn Benioff von Salesforce, das ich total spannend finde, weil auch relevant. Er hat gesagt, naja, wir sind die letzte Generation an Führungskräften, wie auch du, die eigentlich nur mit Menschen zu tun hat im Sinne ihrer Führung. Und wir eigentlich Stand heute und auch natürlich zukunftsmäßig immer stärker natürlich auch Mensch mit System, ob das jetzt eine KI ist oder sonstiges, in Zusammenarbeit bringen müssen, was natürlich auch eine andere Art von vielleicht Kompetenzen, eine andere Art von Sensibilisierung und so weiter braucht. Wie siehst du das auch gerade so, wenn es darum geht, die Mitarbeiter mitzunehmen? Ich merke das ja in Organisationen, das ist schon ein großes Thema, ja, Mitarbeiter mitzunehmen sozusagen in eine neue Welt, gerade die schon sehr, sehr lange Teil einer Organisation sind oder auch wenn die Organisation sich sehr unterscheidet, was passiert in der Zentrale im Vergleich, was passiert zum Beispiel in der Firma Filiale? Ja, das sind ja auch nochmal 2 unterschiedliche Paar Schuhe. Wie siehst du das, also auch gerade im Fokus Mitarbeiter im Wandel genau dieser unterschiedlichen Themenfelder?
Ja, also ich sehe das auf jeden Fall, dass das eine Herausforderung ist und dass wir heute auf Skills ganz anders gucken. Also wenn eine Aufgabe erledigt werden muss, werden wir in der Zukunft schauen müssen, was davon macht vielleicht eine Maschine, was macht der Mensch und wie passt das noch zusammen, dass das auch ein richtig gutes Kundenerlebnis wird. So. Und dadurch, dass sich alles aktuell so schnell entwickelt, kann man auch nicht mehr sagen, so, wir machen das jetzt mal 5 Jahre so und dann gucken wir in 5 Jahren mal. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, die ich im Moment sehe, dass manche Menschen mit der Veränderungsgeschwindigkeit wirklich eine große Herausforderung haben. Also mich sprechen häufig Mitarbeiter an, die sagen, wann ist denn das vorbei? Und dann muss ich immer sagen, gar nicht, nie wieder, wahrscheinlich geht es nur schneller. Und ich finde, was wichtig ist, ist, dass man dann irgendwie eine Arbeitsatmosphäre zumindest schafft, in der, also wir haben, auch wenn wir schon sehr groß sind, ein sehr familiäres Umfeld, insbesondere in unserer Niederlassung. Das ist wie eine kleine Familie in der Regel. Und wenn ich mich da aufgehoben fühle und ein gutes Team habe, dann bin ich eher bereit, mich auf diese Dinge einzulassen, auch wenn wirklich gefühlt alle 2, 3 Monate sich etwas verändert, ich etwas neu lernen muss. Und dabei versuchen wir, die Leute so gut es geht eben zu unterstützen. Aber die Geschwindigkeit ist groß und es ist ein Problem.
Wenn ihr Strategieprozesse, Visionszyklen habt, ich finde das ganz spannend. Wir hatten eine lange Zeit, bei uns war es so, dass irgendwie so Vision, sag ich mal, so eine 10-Jahres-Perspektive war. Heute hat sich das ein Stück weit geändert, dass eigentlich fast die Hälfte der Zeit ist. Wenn ihr heute eigentlich strategische Entscheidungen trefft, was ist noch der Entscheidungshorizont? Wie weit geht der noch in den Jahren?
Jetzt folgt Werbung. Die Arbeitswelt von morgen braucht Büroflächen, die anpassbar sind. Die Design Offices bieten genau das. Als führender Anbieter für flexible Arbeitsflächen und multifunktionale Event Spaces sind sie ein Ansprechpartner, mit dem sie tatsächlich über die Arbeitsflächen ihrer Organisation von morgen perfekt nachdenken können. Wenn sie wachsen mit ihrem Team, können sie auch in ihren Räumlichkeiten wachsen. Wenn sie schrumpfen, ist es das Gleiche. Sie haben eine Eventfläche vor Ort top ausgestattet, vom Konferenzbereich bis hin zu kleinen Meetingbereichen. Am Ende bleibt kein Wunsch unerfüllt. Ein eigener Barista, ja, auch für mich als Kaffeeliebhaber ein absolutes Highlight, ist ebenfalls Teil des Services. Und daher, wenn Sie an Arbeitsflächen von morgen denken,
dann schauen Sie mal bei designoffices.de vorbei. Und jetzt zurück zum Podcast.
Ja, das ist eine spannende Frage. Also wir haben ja gerade, wir werden dieses Jahr ja nun unsere Vision 2025 erreichen, werden die Ziele auch erreichen und waren genau an dem Punkt. Und jetzt, also werden wir natürlich schon seit 2 Jahren eigentlich gefragt, wann kommt denn die Vision und was ist denn das Jahr, auf das wir zielen sozusagen? So. Ja. Wir haben eine Vision 2035 tatsächlich. Das ist aber eben wirklich mehr das visionäre Bild. Wo wollen wir eigentlich hin? Und das finden wir auch richtig, damit man so immerhin noch so eine Langfristperspektive sozusagen hat. Das ist das, wo wir hinlaufen. Wir haben aber die Strategie erstmal für die nächsten 5 Jahre sozusagen. Ne? Also wie gehen wir die richtigen Schritte in die richtige Richtung? Was wollen wir an Zielen bis dahin tatsächlich erreichen? Also wir haben eine 10 Jahre und eine 5 Jahre Jahresperspektive und dann plant man natürlich als nächstes das nächste Jahr in diesen 5 Jahren sozusagen. Und es bleibt immer dieses Gefühl von, und wir werden sehen, was auf dem Weg passiert. Weil die letzten Jahre waren so, also wir haben 2019 die Vision 2025 ausgerufen. Keiner wusste, dass eine Corona-Krise irgendwie kommt. Keiner wusste, dass der Ukraine-Krieg kommt und so weiter. Und wir mussten uns immer wieder anpassen. Und trotzdem war es gut, diese Vision zu haben, um eine Richtung noch zu haben und zu wissen, wo wir noch hinlaufen wollen. Bei allem, was wir vielleicht umschiffen müssen an der Stelle.
Wenn wir auf die Vision 2035 kommen, wie sieht die aus? Wenn du sagst, wo ist die Transformation von heute in 10 Jahren?
Ja, das geht sehr stark darauf hin, dass wir uns eben weiterentwickeln wollen. Es bleibt dabei, dass es ums Hören und Sehen geht, aber und das, was auch bleibt, ist, dass der Kunde im Mittelpunkt steht, dass wir eben der verlässlichste Partner für unsere Kunden sein wollen, aber eben um eine ganzheitliche Versorgung rund um Auge und Ohr oder das Hören und Sehen eben. Das ist das, wo wir uns an der Stelle weiterentwickeln wollen.
Wenn du das auf unterschiedliche Säulen verteilen würdest, was sind die wichtigen, um am Ende genau das in der Zukunft zu haben? Ist es eine bestimmte Form von Kompetenz an Ressource Mensch in der Organisation? Ist es auch bestimmte technologische Elemente sozusagen sauber bespielen zu können und ein gutes Set aus, ich sag mal, strategischen Partnern, um am Ende auch so nah am Kunden zu sein, um, ich glaube, die größte Gefahr ist oftmals die Schnittstelle zum Kunden dann zu verlieren oder dass wir anders sie besetzt, das am Ende hinzubekommen, um auch permanent, am Ende geht es ja darum, glaube ich, auch bis 35 mit dem Kunden auch dann gemeinsam in diese Vision anhand der Bedarfe und Bedürfnisse auch ein Stück weit mitzugehen. Was würdest du sagen, was sind die vielleicht 2, 3 wichtigsten Säulen für euch in Bezug auf, okay, dass das in 2035 nach wie vor funktioniert?
Also wenn wir darauf gucken, dass wir uns im Bereich der Augengesundheit weiterentwickeln und da unser Portfolio sozusagen für den Kunden erweitern, dann geht es sicherlich einerseits um Technologie, aber auch um Skills der Mitarbeiter, wo wir etwas tun müssen und sicherlich auch um Partnerschaften, so wie wir jetzt eben den Augencheck-up eingeführt haben, sind noch weitere Dinge genauso denkbar. Die zweite große Säule ist ja die Internationalisierung bei uns und da ist die USA sind eben im Moment der Markt, wo wir jetzt seit 2 Jahren eben sind. Da gibt es ganz andere Aufgaben. Also die Augenoptik in der USA ist noch an einem Punkt, wo wir glauben, dass wir mit unserem aktuellen Geschäftsmodell und vor allen Dingen mit unserer Kundenorientierung ganz große Schritte machen können. Da geht das gar nicht darum, dass irgendwie was fancy gemacht werden muss, sondern dass der Kunde wirklich mal nach seinem Bedarf gefragt wird, dass wir eine gute Kundenberatung dort vor Ort machen, dann glauben wir, dass wir einen riesen Mehrwert einfach dort in dem Markt leisten können.
Gibt es Märkte, wo du auch an der Seite sagst, da gucken wir gerne hin, weil die eigentlich das schon vielleicht anders, besser, die irgendwie die Inspirationsquelle irgendwie auch abbilden? Also wo holt ihr euch, wo holst du dir selbst ein Stück weit Inspiration, wie Dinge laufen können, irgendwo her?
Also im Bereich der Technologisierung oder Digitalisierung gibt es sicherlich Märkte oder Wettbewerber vielleicht auch, wo man ein Stück weit hinguckt. Das sind keine völlig neuen Sachen. Also zum Beispiel die Automatisierung der Refraktion ist etwas, was wir gerade selber testen und gucken, wie gut lässt sich das bei uns in den Geschäften integrieren, wo ist das ein Mehrwert für den Kunden oder auch zum Beispiel ein Mehrwert im Sinne der Geschwindigkeit tatsächlich, weil wir haben ja das große Luxusproblem, dass wir fast immer zu viele Kunden in unseren Geschäften haben. Also wir wollen zum Beispiel Wartezeiten reduzieren. Und da gibt es sicherlich, also was ich in Japan oder in UK, schon Bereiche, wo sowas normal ist. Ne? Da kommen wir dann wieder auch auf Regulatorik in Deutschland, dass das hier noch ein bisschen eine andere Herausforderung ist, so etwas einzuführen. Und wir auch noch mit, sage ich mal, einer sehr von der deutschen Handwerkstradition geprägten Umfeld arbeiten, in dem man solche Dinge eben erst sukzessive einführen kann. So.
Ich war letztens in Amerika und ich fand es eigentlich spannend, dass da viele zum Beispiel mit einer Ray-Ban rumgelaufen sind, die dann irgendwie schon diese Kamera von Meta drin hat und so weiter. In Deutschland ist das was anderes, wie man sowas nutzen darf, ja, auch gerade wenn so eine Kamera die ganze Zeit mitläuft oder sonstiges, aber merkt ihr auch da, wenn ich dich jetzt fragen würde, in der Zukunft, glaubst du, ist eher eine Varianz? Natürlich gibt es noch die klassische Brille, so wie heute, die unterwegs ist. Es gibt die, die wahrscheinlich noch weitaus digitaler ist, auch wenn wir sehen, dass wir auch schon sozusagen in Kontaktlinsen tatsächlich auch schon kleine Displays einbauen kannst. Wie siehst du das auch so gerade in der Weiterentwicklung der Produkte? Glaubst du, es wird technischer, weil die Möglichkeiten da sind? Oder merkt ihr das aktuell so in der Nachfrage eigentlich gar nicht mal so, dass es dann eher noch auf den Devices oder in anderen Geräten, aber nicht, sag ich mal, bei der wirklichen Brille, die wir eigentlich so tagtäglich so im Bedarf haben?
Also Smart Glasses sind natürlich ein total spannendes Feld und im Moment ein Riesenhype ja irgendwie auch darum, ein Riesengeschäft, wo viel investiert wird. Auch da gucken wir, wo macht es Sinn, vielleicht Partnerschaften zu haben, gucken, wie es sich entwickelt. Wir sehen steigende Absatzzahlen, also wir verkaufen auch die Ray-Ban Meta, wir sehen steigenden Absatz, aber jetzt nicht in Bezug auf alle unsere Kunden. Also es ist nicht so, dass das plötzlich 50% unserer Kunden nachfragen. Trotzdem ist es wie, also das ein Feld wie andere Felder auch, wo man halt einen Blick drauf haben muss, wo man drauf guckt und sagt, okay, wird das irgendwann etwas Disruptives zum Beispiel? Das sind aber nicht nur technische Entwicklungen. Ne? Also es gibt zum Beispiel, irgendwann muss man sich immer fragen, gibt es mal irgendeine Lösung dafür, dass man gar keinen Sehverlust mehr hat in irgendeiner Form? Da gibt es Tropfen, die vielleicht mal für einen Tag wirken können oder so. Das ist aber aktuell alles nichts, was irgendwie einen Entwicklungsstand hat, wo man sagt, ja, das wird demnächst jeder Bürger in Europa machen. Trotzdem müssen wir natürlich da drauf gucken, weil das halt wichtig für die Zukunft ist.
Ja, absolut. Da redest du ja dann wirklich über, ich sag mal, so disruptive Technologien, die ja am Ende die Brille an sich als Beispiel in Frage stellen. Wenn wir nochmal kurz einen Schritt zurück, ich finde das nämlich, ich habe die Diskussion gerade, da würde mich deine Perspektive interessieren. Viele haben ja momentan Einsatz von Künstlicher Intelligenz, nehmen wir nochmal das Thema Personal. Haben ja so ein bisschen Angst, dass KI den Menschen ersetzt. Dann hat man ganz viele, die sagen, naja, es wird es nur irgendwie erweitern. Wie blickt ihr momentan darauf? Ich bin ja ein großer Freund zu sagen, naja, es ist ja weniger, dass den Menschen ersetzt, sondern es wird halt einfach, es gibt bestimmte Aufgaben einfach, die es heute vielleicht noch gibt, in der Zukunft in der Form nicht mehr. Also wir haben eher so ein Task-Shift und weniger wir haben jetzt einen kompletten Personalaustausch-Thematik. Wie erlebt ihr das in-house? Ist das eher so, wir gehen damit offen um, die Mitarbeiter sind da relativ entspannt mit der ganzen Thematik oder ist auch hier, wie bei vielen, wirklich so, da müssen wir mal gucken, wo das hingeht, weil mein Job ist vielleicht dann doch eher sehr repetitiv. Da muss ich mich schon mal ein bisschen mit dem auseinandersetzen, was da eigentlich gerade passiert. Also wie nehmt ihr momentan das Thema Inhouse eigentlich wahr?
Also wir nutzen KI in verschiedenen Bereichen. Wir sind an einem Stand, wo ich sagen würde, wir probieren an vielen Stellen auch noch ein bisschen rum. Es gibt Mitarbeiter, die total fit schon darin sind, die riesen Spaß auch einfach haben, das auszuprobieren und zu gucken, was das alles kann und welche Aufgaben das ersetzt, die auch findig darin sind, sich davon die Aufgaben ersetzen zu lassen, auf die sie keine Lust haben irgendwie. Und wenn ich so positiv sehe, ist das ja irgendwie was Gutes. Dann gibt es sicherlich die, die sagen, oh, keine Ahnung, ja, ich habe vielleicht mal eine Frage in ChatGPT eingegeben, aber wie ich jetzt einen Assistenten einrichte oder irgendwas, was Produktives damit mache, da brauche ich Hilfe. Das versuchen wir im Moment ein Stück weit zu enablen, indem wir jetzt Trainings aufsetzen, indem wir so ein kleines AI-Lab machen, wo man mal Leute fragen kann, die sich gut damit auskennen. Ich habe hier ein Problem, wie kann ich das eigentlich mit KI vielleicht lösen oder unterstützen? Und dann gibt es sicherlich die Mitarbeiter, die sagen, also eigentlich möchte ich mich nicht so gerne damit auseinandersetzen oder wenn, musst du mir genau sagen, wie. Und ja, ich habe vielleicht ein bisschen Sorge, dass das meinen Job ersetzt. Und ich glaube, was ich schon versuche, allen immer zu vermitteln, ist, ja, die Arbeit wird sich verändern. Und dann müssen wir uns eben auch verändern und ein Stück weit flexibel sein. Wenn ich diese Flexibilität habe und mir die neuen Tools ein Stück weit aneigne, dann bin ich sicher, dass ich in der Zukunft auch einen Job haben werde. Wenn ich das nicht mache, das war aber, sage ich mal, mit Schreibmaschinen und Computern und so weiter auch schon so, dann kann es eine Herausforderung geben an der Stelle.
Total. Ich meine, du beschreibst ja auch gerade so ein bisschen den Veränderungsprozess und ich finde es ja auch ganz interessant, wenn man in viele Organisationen reinguckt, dann ist ja auch fast schon ein natürlicher Aderlass, sage ich es mal, auch vom demografischen Struktur her, wie die Leute, sage ich mal, eher im bestimmten Alter irgendwann die Firma verlassen. Was ich spannend finde, ist dann eher, okay, welche bekommen wir rein? Wie ist das Thema Recruiting, sozusagen Talente reinzuholen? Nehmen wir hier auch das Beispiel, ihr habt wunderschöne eigentlich neue Räume, auch mit dem Experience Center und all den Sachen. Wie wichtig ist es auch wirklich auch als Marke so attraktiv zu sein, um das Talent zu ziehen, das am Ende auch ein Stück weit für Zukunft auch von Firmen irgendwie spricht? Ist das ein Thema, also auch bei euch, wo ihr sagt, okay, wir müssen uns schon Gedanken machen, ein bisschen anders als vor ein paar Jahren, okay, wo kriegen wir eigentlich gutes Personal her in den Bereichen? Wie blickst du gerade auf das Thema Recruiting?
Also sowohl Personal zu kriegen und dann aber auch zu halten, ist aus meiner Sicht immer ein guter Mix. So. Und wir haben bisher in Räumlichkeiten mit 70er-Jahre Stromberg-Charme gearbeitet.
Hier vorhin Bild gesehen. Ja,
ist auch schön. So muss ich mich am Bild gesehen, ist auch gut, ja. Genau, und jetzt, also hier, das ist etwas ganz anderes. Ich weiß nicht, ob die Leute werden nicht nur wegen neuer Räumlichkeiten kommen. Und für mich sind die Räumlichkeiten auch ein bisschen einfach ein Symbol für neue Kultur. Und das macht für mich sehr viel aus. Also haben wir eine Arbeitskultur, in der die Leute Lust haben zu arbeiten. Und da haben wir sehr viel gemacht in den letzten 2-3 Jahren, um wirklich einen Kulturwandel sozusagen zu initiieren und zu unterstützen. Also wirklich mehr Information, mehr Führung im Sinne des Empowerns statt Command and Control, sehr viel stärker aus Fehlern lernen, anstatt irgendwie Fehler anzuprangern. Also all diese typischen Dinge, wo wir eben, da haben wir sehr stark einfach dran gearbeitet. Ich glaube, das macht ganz viel aus. Und gute Führung macht aus meiner Sicht sehr viel aus und spricht sich auch rum. Das ist dann insbesondere fürs Halten wichtig und ein gutes Team. Und ich hoffe einfach, dass diese Räumlichkeiten und habe im Moment auch das Gefühl, dass das funktioniert, dazu beitragen, dass die Leute wieder mehr ins Office kommen und dass sie das erleben. Also ich muss ja Team auch erleben und Spaß haben, mit den Leuten zu arbeiten. Und das ist in diesen neuen Räumlichkeiten definitiv besser, als es vorher war.
Also sie sind auf jeden Fall sehr ansprechend, das kann man, man sieht das jetzt natürlich nicht, aber ich werde nachher auch noch ein paar Bilder mitmachen, deswegen, die werde ich mitteilen. Außer ich komme hier komplett schlecht mit meinem Iris-Scan hier raus. das weiß man ja auch nicht. Lass uns nochmal einen Schritt weitergehen. Was ich spannend finde, ist, gerade auch in deiner Rolle, du bist im Vorstand von Firmen und es gibt ja immer so Rollen, sage ich jetzt mal, die in einer gewissen Zeit im besten Fall von diesen Personen umgesetzt werden. Also Beispiel, ne, das ist, wir haben viele, wo dann irgendwie eine bestimmte Mannschaft ins Boot kommt, um die Internationalisierung zu fahren. Die anderen kommen, um ein Geschäftsmodell aufzubauen, die anderen zu internationalisieren, die anderen ein bisschen auch sozusagen dann vielleicht auch in andere Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln. Wenn du sagst, was ist eigentlich die große Aufgabe für euch im Vorstand dieser Zeit für Firmen? Welche Rolle ist das? Die Internationalisierung und man ist auch gerade neue Märkte so zu erschließen, um eigentlich mit dem Know-how, das wir haben, ja, die Erfahrung, das Benchmarking, was wir mitbringen können, sozusagen auch in neue Märkte zu bringen, die noch nicht so weit sind, wie vielleicht die Märkte hier, um da natürlich auch die Marke weiter auszubauen. Oder um welchen Punkt geht's euch?
Also in unserer Strategie für die nächsten 5 Jahre ist USA definitiv der größte Wachstumsmarkt. So, und das ist etwas, worauf im Moment ein großer Fokus liegt. Also wenn wir Kapazitäten oder auch Menschen im Moment auf Themen einsetzen, dann ist das ein Fokusthema definitiv. Das zweite ist sicherlich das Thema Augengesundheit. Ne? Also das eine ist Internationalisierung, das andere ist wirklich die Geschäftsfelder sozusagen zu erweitern. Und trotzdem darf man dabei nicht vergessen, dass man sein Kerngeschäft ja auch noch weiterentwickeln muss. Und dass das eigentlich also der größte Absatz- und Umsatzanteil sozusagen für die Zukunft ist. Und dafür braucht es auch Menschen, die sich darauf konzentrieren. Also ich würde sagen, die im Grunde sind es die wesentlichen Sachen, die Internationalisierung, insbesondere in den USA. Es ist das Thema Augengesundheit, die Hörakustik weiter ausbauen und eben Kerngeschäft weiterentwickeln und gut am Laufen halten und dort gucken, was die Kunden brauchen.
Wenn ich dich jetzt frage, wie sieht bei euch tatsächlich eine eine Abwägung aus, wenn zum Beispiel ein neues Thema kommt rein, nehmen wir jetzt das Thema gerade schöner Hype, ob das jetzt künstliche Intelligenz ist oder was ich, Cybersecurity oder andere Themen, wo ihr für euch selber ein Stück weit entscheidet, okay, machen wir das jetzt selber, also sozusagen Eigenentwicklung dieser Themen, weil sie auch, ich sag mal, vielleicht kritisch sind im Bezug auch auf Wettbewerb. Wo denkt ihr eher im Sinne von, das ist eigentlich eher so ein Thema strategische Partnerschaften? Und wo geht es dann wirklich darum, auch Akquisitionen dann zu tätigen? Das ist ja egal, ob es Software, Mensch oder ganze Organisation. Mhm. Wie ist bei euch dann Abwägungsprozess? Weil ich finde, gerade im digitalen Umfeld hat man das ja echt momentan sehr, sehr viel, wo man sich ja wirklich fragen muss, mit wem mache ich was? Ja, auf welche Cloud-Speicher setze ich? Ich hatte letzte Woche mit Stackit den Podcast, wenn es um digitale Souveränität geht. Auf der anderen Seite hast du dann die großen Player auch in Amerika, was es auch die Weiterentwicklung angeht. Wie blickt ihr da so ein bisschen auch auf die unterschiedlichen Themen? Ist es eine sehr, sehr, ich sag mal, kleinteilige Abwägung, wo was eigentlich gemacht wird? Oder gibt es auch den bisschen größeren Fahrplan dahinter? Was ist Core-Business und was ist sozusagen auch eher im Kooperationsumfeld oder in strategischen Allianzen?
Also wir gucken immer auf selber machen, vor allen Dingen, wenn es um unser Kerngeschäft und die Optik geht, insbesondere dann, wenn es um Dinge geht, wo andere diese Probleme gar nicht haben. Also für manche Dinge gibt es einfach keine Standardlösung von der Stange, weil niemand unser Geschäftsmodell so in dieser Ausprägung hat. Ja. Also nicht diese vielen Kunden, nicht das individualisierte Massenprodukt Brille sozusagen. Das ist halt etwas anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel nur Kontaktlinsen vertreiben würde oder als wenn ich irgendwie Blumen verkaufe oder so etwas halt. Also da sind wir oft dabei zu sagen, okay, wir müssen auch selber gucken, weil wir im Zweifel vielleicht auch am besten wissen, was unsere Kunden brauchen und was die Herausforderungen sozusagen daran sind. Wir haben früher, also ich bin dann wirklich auch schon lange in diesem Unternehmen irgendwie, immer diesen Gedanken gehabt, so wir können alles am besten, davon sind wir ein Stück weit weg. Also es gibt einfach, wo wir sagen, das ist Standard, also keine Ahnung, ein HR-Tool einzuführen oder irgendwelche anderen Dinge. Das Best in Class gibt es in anderen Unternehmen in diesem Bereich dann auch und da gucken wir dann einfach erstmal, dass wir uns die Expertise vielleicht von außen holen oder eben auch das Tool einfach von außen holen.
Wenn wir so ein bisschen auf deine Historie so ein Stück weit jetzt mal zu sprechen kommen, was waren deine persönlichen Highlights so auf der Reise Firma bis heute, wo du sagst, das ist mir im Gedächtnis geblieben, das war wirklich beeindruckend. Welche Themen sind das?
Also wenn ich drauf gucke, wie ich hier angefangen habe, dann war so das Erste, erstmal mit Demut in den Laden gehen irgendwie. Also ich kam ja ziemlich frisch von der Uni, ehrlich gesagt, mit tollen Ideen darüber, wie man Personalentwicklung macht und so weiter. Und mir wurde als Erstes erstmal sehr berechtigterweise gesagt, geh mal eine Brille verkaufen und dann reden wir weiter. So, das heißt, ich habe eine Fachverkäuferausbildung gekriegt und habe dann erstmal im Laden gearbeitet. Und da kann ich mich erinnern, da habe ich ein ganz tolles Erlebnis gehabt, weil ich habe dann meine ersten Brillen verkauft. Und eine Kundin kam so nach 10 Minuten, nachdem die gegangen war, wieder mit einem Blumenstrauß und hat sich bei mir bedankt. Und das war ein super emotionales Erlebnis. Und es zeigt einfach so, dass, also wir müssen uns zum Glück über Purpose nicht so viele Gedanken machen. Da muss man jetzt nicht um 5 Ecken denken, sondern so den Kunden glücklich machen. Das ist halt echt toll. Und in dem Moment habe ich auch verstanden, worum es wirklich geht. Und ich glaube, das ist das, was uns auch ein Stück weit immer ausmacht, dass wir eben sagen, okay, und alles, was wir machen, richten wir darauf aus, weil darum geht es am Ende, den Kunden glücklich zu machen. So. Wenn ich jetzt einen ganz großen Sprung mache, dann würde ich am Anfang diesen Jahres denken, als wir ein Leadership Summit hatten und wirklich geguckt haben, gesehen haben, okay, wir haben diese Ziele der Vision 2025, die haben wir jetzt tatsächlich fast erreicht. Und trotz allem, was dazwischen war. Und wir waren eigentlich schon bei Vision 2035 und zwar bei dieser Moment des Innehaltens mal zu gucken, hey, wir haben echt was Cooles geschafft irgendwie. Und das war auch so ein Gänsehautmoment.
Jetzt folgt Werbung. Dieser Podcast wird unter anderem in Partnerschaft mit T-Systems umgesetzt, dem führenden Dienstleister für Informationstechnologie und Digitalisierungslösungen in Deutschland. Das Tochterunternehmen der Deutschen Telekom bietet seit über 25 Jahren End-to-End-IT-Lösungen an und treibt damit die digitale Transformation und Souveränität von Unternehmen in allen Industrien und der öffentlichen Hand. Dahinter stehen rund 27.000 Mitarbeiter, die Herausforderungen wie digitale Transformation, flexible Cloud-Lösungen und sichere Kontrolle über Daten zuverlässig lösen. Unter www.t-systems.de erhaltet ihr alle Informationen zu T-Systems und den dort angebotenen Lösungen und Produkten.
Viel Spaß dabei und den Link hinterlege ich euch auch nochmal gerne in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast. Was würdest du selber sagen, was ist die Vielmann-Kultur? Also was ist die DNA hier im Haus, wo du sagst, das ist eigentlich das, was uns ein Stück weit auszeichnet? Du hast auch gerade selber einen sehr schönen Satz gesagt. Der Purpose ist eigentlich hier nicht das große Thema, weil wenn wir jemanden ja dabei unterstützen, besser zu sehen, besser zu hören, ist das eigentlich schon ein sehr, sehr großes Geschenk, wenn wir in diese beide Sinne denken. Aber was ist so die DNA, das Wertegerüst, wofür Vielmann eigentlich wirklich steht?
Also das allererste, und das ist quasi seit Gründung des Unternehmens, ist wirklich, dass der Kunde im Mittelpunkt steht und der Kunde bist du wirklich unser Leitsatz ist und dass wir das an jeder Stelle leben. Und jeder Mitarbeiter weiß, wenn ich was Gutes für den Kunden gemacht habe, kann ich nichts falsch machen. Diese Sicherheit hat aus meiner Sicht jeder eigentlich. Das Zweite, was aus meiner Sicht auch zur DNA gehört, ist wirklich dieses Thema Familienunternehmen. Also das sind inzwischen 24.000 Mitarbeiter. Das ist sicherlich nicht mehr wie als Günther Vielmann in Cuxhaven sein erstes Geschäft gehabt hat. Trotzdem ist es hier so, wenn jemand eine private Sache hat, wir kümmern uns darum. Wenn du ein Problem in der Familie hast, wenn jemand krank ist, wenn du eine schwierige Situation hast, wir kümmern uns um dich. Und ich glaube, das wäre etwas, was die Mitarbeiter auch alle sagen würden. So. Über Kulturwandel haben wir schon kurz gesprochen. Ne? Also es gibt eben das, aber das würde ich sagen, ist der Kern, der unveränderbar ist seit Unternehmensgründung und das, was uns mitgegeben wurde und was wir einfach weiterleben wollen. Dass wir uns jetzt auch entwickeln müssen, stärker von einem vielleicht eher hierarchisch geprägten, ein bisschen patriarchal geprägten Unternehmen, was super funktioniert hat, viele, viele Jahre zu. Wir müssen mal aus den Silos raus. Wir wollen crossfunktionale Zusammenarbeit stärken. Wir wollen ein bisschen eine andere Führungskultur. Daran arbeiten wir und allen ist hier die Zielkultur aus meiner Sicht auch klar, wo wir hinwollen. Das messen wir auch wirklich durch Mitarbeiterbefragung. Mhm. Aber das ist etwas, Kultur prägt sich halt über die Zeit, was sich eben entwickeln muss.
Wie ist denn, das würde mich gerade interessieren, ist eigentlich Hören und Sehen im Vergleich vor 10 Jahren zu heute, ist es eigentlich besser oder schlechter geworden? Wenn ich mir gerade vorstelle, ich habe letztens mal eine Studie gelesen, ich weiß nicht, aber das ist nicht repräsentativ. Da ging es darum, dass durch das permanente auf das Handy gucken, den wahnsinnigen Geräuschpegel, den wir generell um uns herum haben und so weiter, dass eigentlich sozusagen die Sehleistung um einiges mehr abnimmt, als es noch früher der Fall war. Also ist das tatsächlich so? Ihr werdet ja wahrscheinlich da ein bisschen andere Einblicke haben. Also ist eigentlich das... Ist das Seh- und Hörvermögen noch genauso gut wie vor 10 Jahren oder nimmt das tatsächlich so ein bisschen auch ab?
Ja, also ich glaube, es ist relativ schwierig, so statistische Vergleiche zu machen, weil die Frage ist ja, wer kam vor 10 Jahren eigentlich mit einem Hörbedarf wirklich oder haben alle eben ein bisschen lauter gesprochen oder sich damit abgefunden, dass Opa in der Ecke sitzt sozusagen. Ne? Also ich glaube, es gibt zwei Richtungen. Das eine
ist... Das stimmt, das andere ist natürlich das Alter, ne? Wie früh hat man Bedarf?
Genau, und mit was gebe ich mich zufrieden sozusagen? Mhm. So. Was sicherlich stimmt, also das ist statistisch, glaube ich, belegt, dass eben das Hören stärker geschädigt ist, heute eher gerade schon im jungen Alter. Und Myopie-Management, also wirklich diese Kurzsichtigkeit, insbesondere von Jugendlichen, und das ist ja in Asien besonders stark, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was größer, das wird definitiv größer. Das ist für uns auch ein interessantes Feld, in dem wir wieder dann Dienstleistungen in der Zukunft vielleicht anbieten können. Aber diese Entwicklung ist sicherlich da. Gleichzeitig glaube ich aber, dass heute eben wirklich mehr Menschen früher kommen und dass es eben heute weniger stigmatisiert ist, also sowieso eine Brille zu tragen. Also wenn ich in die Schulen gucke, dann ist das nicht mehr die eine Brillenschlange, die irgendwie in der Klasse sitzt, sondern die Hälfte der Klasse hat irgendwie eine Brille. Oder das Gleiche aus meiner Sicht bei den Hörgeräten. Das ist zwar ein bisschen stärker aus meiner Sicht noch stigmatisiert, aber die werden ja immer kleiner, immer unsichtbarer, sodass die Leute heute auch eben ein bisschen früher kommen. So.
Es ist natürlich auch ein Stück weit, also auch gerade Brille oder sonstiges und Hörgeräte, da sie echt auch kleiner sind, auch echt viel bewirken, auch ein bisschen Lifestyle-Produkt geworden, auch mehr noch. Das finde ich tatsächlich auch eine ganz spannende Entwicklung. Ich finde es immer interessant zu sehen, wenn wir uns Organisationen angucken, wo ist eigentlich wirklich zukünftiges Wachstum möglich? Also als reine wirtschaftliche Perspektive heraus. Und das eine ist ja sozusagen aus dem Bestand zu sehen, okay, wo kriegen wir sozusagen in den Themen, wo wir da unterwegs sind, sag ich mal, unsere Entwicklung abgebildet. Das andere ist aber tatsächlich so diese Wachstumsmärkte. Du sagst auch gerade, Hören und Sehen, die Sinne, die da sind, das Leistungsportfolio, was weiß ich, mal präventiv unterwegs zu sein, mal anderweitig unterwegs zu sein, also diese Servicelandschaft rund um diese Kernprodukte, die da sind. Wie wichtig ist das in der Zukunft auch für euch, da mitzuspielen, um auch den Wachstum und auch die Marke des Vertrauens sozusagen beim Kunden zu bleiben?
Ja, also sehr wichtig, und das ganze Thema Augengesundheit, also das, was wir jetzt anbieten mit dem Augencheck-up, also dass in unseren Niederlassungen eben ein Bild gemacht wird, Augeninnendruck gemessen wird, das dann an Ärzte übermittelt wird, das ist ja ein ganz großer Beitrag zur Augengesundheit an sich, und da ist ja noch sehr viel mehr möglich. Also über das Auge kann man relativ viel präventiv erkennen, und dazu leisten wir jetzt schon einen großen Beitrag und wollen in der Zukunft einen großen Beitrag noch leisten. Also da kann man auch Dinge sehen, wo man sagt, das ist ein Schlaganfallrisiko zum Beispiel. Und da können wir wahnsinnig viel unseren Kunden an Mehrwert und Lebensqualität sozusagen und vielleicht auch ein verlängertes Leben schenken, wenn das eben frühzeitig gemacht wird. Und dadurch, dass die Gesundheitsversorgung eben dort Lücken aufweist und es wahnsinnig schwierig ist, überhaupt einen Termin, insbesondere irgendwo auf dem Land beim Augenarzt zu bekommen, ist das etwas, was für uns wirklich ein ganz großer Markt einerseits ist und andererseits super zu unserem Purpose einfach auch passt.
Absolut. Ich habe letztens auch ein lustiges Gespräch, da hat einer gesagt, das ist nicht das Wichtigste in der Zukunft, was du, wenn du durch Brille guckst, nach vorne hin siehst, sondern was die Brille in dir sieht.
Ja.
Fand ich spannend, mussten einige auch tatsächlich mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Lass uns zum Ende hin, wir versuchen ja, bei dem Podcast immer sehr stark rauszuarbeiten, was sind eigentlich wirklich die Themen, die die Wirtschaft von morgen prägen? Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist eigentlich wirklich das Thema oder die Frage, die dich gerade am meisten bewegt? Welche ist das?
Also mich persönlich am meisten, wie wir Digitalisierung und Mensch so zusammenkriegen, dass es A, ein tolles Kundenerlebnis ist und wie wir in der Zukunft trotzdem auch noch dafür sorgen, dass die Mitarbeiter gerne in diesem Unternehmen arbeiten. Das ist das, was mich am meisten, also wie können wir hier ein Arbeitsumfeld schaffen, wo die Leute total Bock haben, weiterhin zu arbeiten. Das ist eigentlich das, was mich am meisten umtreibt, sozusagen.
Wie würdest du auf die Frage antworten, 2035, du hast vorhin über die Vision gesprochen, was wäre die Headline, die du gerne über Vielmann lesen würdest? Jetzt vielleicht nicht extrem plakativ wie in der Bildzeitung, aber eine Headline, wo du sagst, die verkörpert im besten Fall die beiden Dinge, die du gerade gesagt hast.
Also ich glaube ja schon, dass es sehr viel mit einem macht, wenn man an Themen arbeitet, auf die man auch wirklich Lust hat. Insofern würde ich hoffen, dass es so ist, dass man sagt, sehen, hören, Vielmann hat die Vision 2035 erreicht. Das wäre etwas, wo ich sagen würde, das wäre, würde allen Spaß machen, wenn wir das zusammen hier erreichen.
Wie wichtig sind Emotionen für euch?
Aus meiner Sicht ist es ein sehr emotionales Unternehmen und gerade aus den Niederlassungen kommt Emotion sofort zurück. Also hier scheut sich keiner zu sagen, was er so fühlt gerade sozusagen.
Super spannend, tolles Gespräch tatsächlich. Zu guter Letzt die Frage, was war die Lüge?
Die Lüge war, ich habe gar keine Tante. Ich habe keine Tante, insofern hast du es recht. Ja, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch.
Ich hätte es, also es gibt, ja, meine Trefferquote geht wieder in die richtige Richtung. Ey. Das war, aber es hätte auch eiskalt falsch sein können, aber okay, du hast keine Tante.
Tatsächlich haben meine Eltern gar keine Geschwister, sehr zu meinem Leidwesen. Ich hatte damit auch keine Cousins und Cousinen, aber zwei Brüder.
Naja, die sind anstrengend genug.
Ja, das stimmt. Warum?
Katja, ich sage ganz lieben Dank, hat Spaß gemacht und viel Erfolg bei der Erreichung für 2035 oder erstmal 2030. Viele Themen, aber ich glaube, das sieht sehr, sehr gut aus. Ganz lieben Dank.
Danke auch.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.